Okay. Willkommen zum Live-Chat. Schön, dass ihr da seid am Sonntagmorgen für euch. Für mich 17 Uhr in Australien am Nachmittag. Und ich sage die Neuigkeit gleich mal vorneweg. Ab Ende Oktober werden der Sudeva und ich in England sein. Und dann gibt's ganz andere Sendezeiten. Also nicht mehr nur samstags oder sonntags vormittags für euch. Okay. Ich habe vorhin eins von meinen Lieblings-Osho-Liedern gehört. Vom kleinsten Grashalm bis zum hellsten Stern, alles ist Buddha-Natur. Die paar Worte sagen an sich alles, was wir tatsächlich wissen müssen oder realisieren möchten. Vom kleinsten Grashalm bis zum hellsten Stern, alles ist Buddha-Natur. Das schließt dich, uns und alles, was wir darstellen und wie wir programmiert sind, mit ein. Wenn wir das tatsächlich realisieren, dann ist Leiden unmöglich. So radikal und erschreckend einfach das auch klingen mag, das ist so. Wenn du einmal damit wirklich in Kontakt trittst, dass alles, was du bist, wie du bist, nicht nur das große Wer du bist, das Göttliche, das Eine, das reine Bewusstsein, sondern auch exakt wie du bist als programmiertes Menschwesen. Wenn du damit in Kontakt kommst, dass alles, was dazugehört, alles, was auftreten kann, alles, was erscheint, alles, was sich in irgendeiner Form oder Nichtformform ausdrückt, dass das alles in einer Gleichwertigkeit, das ist, was man eben auch Buddha-Natur nennt. Buddha-Natur ist ja nur ein Stellvertreterwort, weil wir an der Stelle irgendwie ein Wort brauchen. Und sobald du davon gekostet hast, sobald du das schmeckst, sobald das in dir Platz nehmen kann, das beendet Leiden. Das beendet nicht Schmerzerfahrung, physischer oder emotionaler oder psychischer Art, aber es beendet Leiden, diesen Leidensjemand, der immer alles anders haben will, als es ist. Denn das ist, was Leiden verursacht. Das ist, im Grunde ist das alles, was mir passiert ist. Das war kein Passieren an sich. Aber das Leiden hat aufgehört. Das anders sein müssen wollen und anders haben wollen. Mich und andere, die Welt, die Umstände und so weiter. Und gerade jetzt, nachdem wir als Menschheit, naja, mehr oder weniger diese ganze Corona-Wahnsinn durchgestanden und überstanden haben und jetzt mit diesem Krieg konfrontiert sind. Jetzt ist der Druck und das Interesse immer größer, das wächst. Jetzt wollen wir es aber wissen. Wie kann denn jetzt die Meditation oder die Selbstrealisation oder die Wahrheit helfen, das auch zu durchleben, durchzustehen? Und wenn ja, dann wie? Ohne Reaktionen oder wie? Und da sind falsche Vorstellungen. Da sind Vorstellungen, dass eben Erfahrung von Schmerz ganz aufhören würde. Sowohl körperlicher als auch emotionaler oder psychischer Natur. Oder dass Wutreaktionen, Ärger ganz aufhören würde, wenn man realisiert hat, wer man wirklich ist und wie man wirklich ist. Und das stimmt nicht. Realisation von Wahrheit, Realisation von dem göttlichen Quell-Urbewusstsein, das wir sind, das schließt mit ein, dass wir auch die gesamte menschliche Erfahrung sind, die sich durch deinen Mensch-Körper-Geist-Apparat ausdrückt. Und sobald das ein bisschen Platz und Raum hat, sobald das Platz nehmen kann in dir, beginnst du wie automatisch zu erkennen, ja, die ganzen Lügen um dich rum. Die gesellschaftlichen, die kulturellen, die konditionierten, die religiösen, die, was immer die Vorgaben gewesen sind oder sind. Weil das meiste davon oder fast alles unnatürlich ist. Und dann tritt eine beängstigende Reaktion auf für den jemand im Innern. Weil der auf einmal merkt, wenn ich da jetzt dann nicht mehr so mitspiele, wie es erwartet wird, wie es vorgeschrieben ist, wie es angeblich zu sein hat, dann bin ich ein totaler Außenseiter. Und in dem Ganzsein, in dem universellen Ganzsein von dem, was man Buddha-Natur nennt, in der Realisation, dass du eins und alles bist mit allem und allen anderen, bist du auch ein vollkommener und einzigartiger Außenseiter, sobald es um die Erfindungen des Mind geht, sobald es um die Gesellschaft und die Regeln und die Strukturen und so weiter geht. Und da gibt's diese schöne Aufforderung, in der Welt zu sein und nicht von der Welt. Das ist, was es bedeutet, dass wir da als Spieler mitspielen, weil wir haben das Spiel soweit verstanden, wie das geht. Und um mitspielen zu können, passiert auch schon recht früh in der Kindheit eine duale Aufteilung im Innern, wo nämlich dieser Ich-Jemand mit einer Identität und mit einer Identifikation entsteht und von da an auch sich als was Getrenntes empfindet von anderen, vom Leben, von Wahrheit, von Frieden, von Liebe. Diese Identität, die sich als singulär identifizieren muss, um dieses Leben zu lernen, dieses Leben in der Welt zu lernen, die muss also zuerst eine Geschichte über sich annehmen, miterfinden und dann geht's drum, diese selbe Geschichte abzuwickeln. Und sich daraus zu lösen und ja, auch je nach Typ, je nachdem, was für ein Typ du bist, auch dem ins Gesicht zu schauen, dass du völliger Außenseiter wirst. Das fällt mir gerade ein, solange ich keinen Satsang gegeben habe, war alles wunderbar in Ordnung. Es gab jede Menge positive Reaktionen auf mich, ohne dass ich irgendwelche Dinge, irgendwelche Aussagen über erleuchtet oder erwacht oder sonst irgendwas gemacht hätte. Sogar meine ärgsten Feinde bemerkten, sagten so Sachen wie, Also irgendwie kann ich jetzt viel besser mit dir aushängen. Irgendwas ist da ja ganz ruhig geworden und so weiter und so fort. Und der Schwiegervater fand mich plötzlich toll und, der damalige Schwiegervater. Oder sogar auch die Mutter. Also lauter so kleine Wunder passierten von selbst. Und in dem Moment, wo ich bekannt gegeben habe oder wo das Treffen mit Freunden und Austauschen, und dann es war Satsang, da wurde es auch so genannt und angekündigt und kriegte eine Form und ein Datum und war im Internet, da gab es jede Menge heftigste Reaktionen von den sogenannten Freunden. Ein großer Freundes- und Bekanntenkreis. Und für die meisten von denen war das zu beängstigend, weil Erwachen, das war für ein paar Meister, Lehrer schön weit weg von mir selber. Und dann plötzlich jemand, den man gut kennt und dessen menschliche Seiten man kennt und Konditionierung und Angewohnheiten und bestimmte Attribute. Und es kollidiert dann mit diesem romantischen Märchenkonzept von wie oder was Befreiung ist, wie oder was innerer und äußerer Frieden sein soll, wie oder was Licht in dir sein soll, Erleuchtung. Da gab es sehr heftige Reaktionen, auch sehr persönlich, schmerzhaft sozusagen, von Leuten, die dann geurteilt haben, sich abgewendet. Andere, die mutig und ehrlich den Schritt nach vorn gemacht haben, gesagt haben, also mich nervt das und mir drückt das alle Knöpfe, aber können wir mal einen Tee zusammen trinken und kannst mal was dazu sagen? Ja. Einer von denen ist jetzt mein Lebenspartner, der Sudeva. Der kam auch und sagte, kann ich mal auf den Tee vorbeikommen? Ich bin gerade in Deutschland. So. Warum ich das erwähne, das hat so stark illustriert, wie viel Angst bei aller Motivation auf dem spirituellen Weg zu sein, weil das waren ja alles Weggefährten. Ja? Es waren alles Leute, die waren jahrelang mit Osho, mit Papaji, mit beiden, Meditierer, innere Erforscher. Und dann zeigte sich auf einmal, ja, Moment, aber wenn das der passieren kann, da kann mir das ja auch passieren, dass ich erwache. Wow. Da musste ganz viel Abstand genommen werden. Und das, was sich da fürchtet, das ist dieselbe Instanz, die auch falsche Vorstellungen hat über das, was dabei rauskommt, in Anführungszeichen. Weil im Grunde kommt gar nichts irgendwo raus, weil du das schon bist. Du bist schon Buddha-Bewusstsein. Vom kleinsten Grashalm bis zum hellsten Stern. Alles, was es gibt, was in unserem Bewusstseinsraum erscheinen kann, ist alles Buddha Natur, ist alles, wer du auch bist, was du auch bist, was wir alle sind. Und dann natürlich als individuelle Personerscheinung. Und da ist die Herausforderung, diese kleine, abgegrenzte Personeneinheit, die auch ihren ganz individuellen Lebensweg geht und sich zurechtfinden muss im Alltag und so weiter. Das in der Ganzheit, in dem einen Bewusstsein eben auch zu sein. Es ist immer so wie parallel. Ist ganz schwierig zu erklären tatsächlich. Ja, das war meine Einführung für heute, ausgelöst von dem Lied. Ich wollte das Lied spielen und dann, weil wir live und auch in YouTube sind, geht das dann nicht. mit den Veröffentlichungsrechten und so weiter. Was ist denn eure Erfahrung? Oder auch wenn ihr andere Themen habt, ihr seid eingeladen mitzuteilen. Euer Menschsein in der Buddha-Natur, euer Buddha-Sein in der Mensch-Natur, es ist ja beides. Ja, Ingrid, ich habe dein Handzeichen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie du das Mikrofon kriegst, weil das kriegst du in dieser Sendung jetzt nicht von mir.
Also ich habe mich jetzt gerade wieder nicht stumm geschaltet. Hörst du mich, oder?
Ja.
Sehr schön. Ja, mich hat es jetzt gerade so erinnert. Ein guter Freund von mir ist auch schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren erwacht. Und ich merke, weil es um das Thema Ausgegrenztheit und Ausgeschlossenheit geht, ich merke, dass es mir mit ihm öfter schwerfällt, wenn ich mit ihm unter Menschen bin, also er sagt, er liebt alle Menschen, aber er ist trotzdem immer so ganz klar und in meinen Augen auch ein bisschen hart oder so. Und da hackeln wir manchmal ein wenig, weil er so einen anderen Liebesbegriff hat als ich. Und ich mich dann manchmal frage, wo ist denn da die Liebe dahinter? Und ich denke mir, das ist wahrscheinlich einfach eine komplett andere Art von Liebe, als ich sie verstehe. Und vielleicht hast du da noch ein paar Ideen dazu, dass ich mir da leichter tue, ihn besser zu verstehen. Warum er da so hart auch, also in meinen Augen auch oft hart Menschen das Wort abschneidet, da will er jetzt nicht mehr drüber reden oder sich abwendet oder so, weil er gut für sich sorgt. Er sagt immer, Selbstliebe ist das A und O.
Ich meine zu verstehen, was du beschrieben hast. Ich kann natürlich nicht für irgendjemand anderen sprechen. Erwacht, mittelerwacht, ganz erwacht, voll erwacht ist, das geht nicht. Ich kann nicht für jemand anderen sprechen. Was da kollidiert ist, wie du selber sagst, eine Vorstellung, die du hast, wie Liebe sich benehmen müsste oder ausdrücken sollte, und dann passiert da was anderes. So dein Job, du musst jetzt gar nicht ergründen, warum ist der andere irgendwie, ja? Sondern dein Job ist, bei dir zu gucken, was löst es in dir aus? Und wie kann das, was es auslöst, in Liebe in dir integrieren? Die Schwierigkeit ist ja eine Definition, die wir im Grunde alle gar nicht wirklich geben können. Ja, wir können nicht wirklich Erleuchtung erklären, Liebe erklären, Wahrheit erklären. Das hat alle Gesichter, alle Ausdrucksformen, die möglich sind, und die Nichtformen und alles, was dazwischen ist. Und es kann auch durchaus sein, ich kenne von meinem Nervensystem Begrenztheit, Limitierung im öffentlichen Leben, wo mein Körper-Geist-Apparat-System einfach nicht mehr kann. Und wenn mir dann irgendein unbewusster Tölpel vollständig blöd daherkommt, da wird er auch mal eben kurz hart abgebügelt. Ja, das ist nicht alles Buddha-lächelmäßig erleuchtet in dem Sinne, was wir tun, lassen, sagen, ausdrücken. Verstehst du? irgendwann hat mir eine von den Leuten, die in Oshos Bibliothek gearbeitet haben und ihn dort auch in Person so im Alltag denn mal begegnet sind, ne? Wenn er da reingekommen ist, um sich ein Buch zu holen. Und die erzählte dann, wie ungeduldig der war. Und ich habe ganz groß geguckt und habe gedacht, was erzählt die denn für einen Quatsch? Ja. Ich hatte Osho noch so auf so einem ganz hohen Podest und ich habe ihn ja nur auf dem Podium abends oder morgens in den Versammlungen erlebt. Und es ist auch nicht, dass in den Versammlungen, dass na, ich kann jetzt wieder nicht für Osho sprechen, nur für mich, das ist nicht, dass man dann sein Erleuchtungsreden und sein Erleuchtungsgesicht aufsetzt oder so. Aber wir haben in diesem, jetzt in dem Dialog miteinander, haben wir wahrscheinlich ganz wenig oder gar keine Reibungssituation. Ich kann dir dann nur ehrlich sagen, dass es die im Alltag gibt. Und wenn du mich dann sehen oder hören würdest, wenn ich mal gerade so irgendeinen Dappel auf den Pott setze, weil der meinem Nervensystem was Herausforderndes antut, wo das gerade nicht mit umgehen kann und will. Ja? Und das entspricht dann ganz bestimmt nicht irgendwelchen heiligen Erleuchtungsbenimmregeln. Trifft das, wonach du gefragt hast?
Ja, doch, vor allem auch tatsächlich der Punkt bei mir zu gucken, was es in mir auslöst.
Ja.
Ja, genau. Weil ich denke, tatsächlich dieses Thema lächelnd und freundlich ist so ein Thema, das gibt mir Sicherheit, wenn jemand so zu mir ist. Und wenn er sozusagen zu anderen nicht so ist, dann merke ich, wie die so zurückzucken. Und stell mir da quasi, versetze mich in deren Situation, ja. Und dabei bin ja auch ich. Also es ist sicher auch mein Thema,
ja. Ja, das Mitfühlen mit der Reaktion vom anderen, das ist wunderbar, wenn man das kann. Und dann die Klarheit, die Aufmerksamkeit zu haben, nicht den Mind vom anderen zu bedienen. Das ist eine Kunst, die auch erwächst aus dem Präsentsein. Ja? Das ist nicht, dass ich nicht mehr weiß oder der Freund, von dem du gesprochen hast, der weiß ganz sicher auch, spürt, kann assoziieren, was da mit dem Gegenüber gerade so los ist. Und noch ein anderes Beispiel. Frag ein paar Leute, die mit mir Einzelarbeit machen oder gemacht haben. Da kann ich auch sehr mit dem Wahrheitsschwert draußen sein und einfach die, wenn es in eine völlig unnütze Richtung geht, auch unterbrechen und sag denen dann, du, das geht in Richtung Zeitverschwendung. Ich ahne, was du jetzt wieder erzählen wolltest, das haben wir schon ein paar Mal gehört, das geht in Richtung Zeitverschwendung. Schau doch bitte mal da und dort. Ja? Mache ich auch. Unterbrechen. Das dient, es soll dem Gegenüber dienen. In den meisten Fällen tut's das, das klappt dann auch. Und wenn ich den Eindruck habe, oh, das war jetzt ungeduldig vergaloppiert, dann sage ich das auch. Ja, es wird keine menschliche Perfektion oder bisher ist mir keine aufgetaucht. Dadurch, dass man Wahrheit realisiert. Und sich dem ausliefert, ganz und gar, wach, aufmerksam und verfügbar zu sein. Das führt nicht zu irgendeiner Perfektion. Gegenteil. Es führt eher dazu, dass all die Anteile, die früher das Ego unter Kontrolle hatte, dass die auch anfangen, sich auszudrücken. Weil wir sind alle viel, viel mehr als diese kleine, angelernte und angewohnte Geschichte, die wir über uns angenommen haben, aufgestülpt haben. Und das kann und darf auch weiterhin so sein, dass du nicht nachvollziehen kannst, warum der so ist, wie er ist oder warum der das macht. Weil dein Job ist, deine Liebe zum Ausdruck fließen zu lassen, ohne zu behindern, ohne zu verhindern.
Ja, auch die Liebe ihm gegenüber. Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Danke dir. Was eine tolle Situation. Ja. In der Freundschaft diese Herausforderung mit drin zu haben. Ja.
Ja.
Gut. Ich habe eine praktische Frage an Devasetu oder vielleicht auch Corinna. Wenn im Chat was reinkommt, kommt es automatisch auf den Bildschirm? Ja.
Ja, also die Leute, die im Zoom sind, können ja selber reinschreiben und vom YouTube kopiere ich das für dich rein.
Okay. Also ich muss jetzt nicht. Gut, gut, gut. Muss nicht den Chat extra beäugen.
Okay. Also den YouTube-Chat nicht und beim Zoom-Chat müsste es ja angezeigt werden bei dir, wenn was
kommt. Ja, das kenne ich, das genau. Sehe ich ja dann. Weil ich möchte euch gerne sehen und habe euch groß auf dem Bildschirm und diese Leiste nicht an der Seite. So, es kommt dann rein. Okay. Ja. Ja.
Ja. Hörst du mich?
Ja, gut.
Ja. Ich habe aufgrund meiner traumatisierenden Kindheit habe ich ganz früh gelernt, mir so ein heute würde ich sagen, so einen spirituellen Bereich in mir zu schaffen durch Musik, Tanz und Bewegung. Bin da ganz früh schon in Verbindung gekommen und habe das immer mehr ausgebildet. Und über die Jahre hat mein Nervensystem ziemlich turbulente Dinge so mit mir angestellt. Aber dieser Bereich war eigentlich immer heil. Und es war für mich wie so ein anderer Planet in mir, der immer da war, den habe ich aber heimlich gehabt. Ich habe das sozusagen nicht mit dieser Welt kommuniziert. Ich war dann halt beruflich, habe ich das benutzt sozusagen, diese Bereiche, die ich hatte. Aber das war immer mein Geheimnis. Und manchmal habe ich versucht, so ein bisschen rauszulassen, aber ich war da wirklich ganz einsam und irgendwie haben die ganzen Umstände, die Menschen, die mir begegnet sind, mir nicht die Möglichkeit eröffnet, dass ich mich da so austauschen kann, wirklich von innen nach außen. Und eigentlich erst durch diese ganze Corona-Sache habe ich dann Möglichkeiten gekriegt, das wirklich so mal auf den Tisch zu legen und mit in meine Welt nach außen hin zu tragen. Und im Moment, ich habe auch Familie, ich habe 2 Kinder, ist es für mich immer noch so wie ein Balancieren, weil ich innerlich so viel und so eine große Welt in mir aufgebaut habe, die mit der Außenwelt eigentlich noch nie richtig abgestimmt wurde. Bin ich gerade dabei, immer mehr so zu verlagern, mich nach außen zu verlagern. Und das ist irgendwie gerade total spannend, aber auch sehr aufregend. Und die Menschen um mich rum, die mir nah sind, also besonders meine Kinder, da merke ich, da kann ich viel mehr wagen, weil die eigentlich sowieso immer alles gefühlt haben. Aber jetzt kommen so wie die Worte dazu oder die Handlung und die, genau, das ist, ich kriege auch gerade eine Gänsehaut, weil das irgendwie total schön ist, dass es jetzt gerade passieren darf, obwohl das so eine gruselige Zeit ist. Im Außen. Ne? Es ist schon gruselig, was jetzt irgendwie auf einen zukommt. Man weiß ja gar nicht, wo man da landet, aber ja.
Es ist ganz sicher auch eine Zeit mit ganz intensiven Geschenken in der Art, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist schon beinahe ein geflügeltes Wort in meinem Gedankenvorrat, die Covid-Geschenke. Ja, ich höre und sehe immer wieder auch die Covid-Geschenke. Und das ist das verrückte Ding. Ohne diesen Leidensdruck von Samsara, von der Inkarnation als Menschwesen in der Welt. Der Buddha hat es schon angekündigt. Ohne einen Leidensdruck würden wir uns alle nicht spirituell entwicklungsmäßig fortbewegen wollen. Ja, es gab so einen Slogan in der Osho-Szene am Anfang, Sannyas or Suicide. Also wenn man nicht genügend Leidensdruck in sich schon mitbrachte, dann konnte man sich an sich nicht für Sannyas interessieren. Da ist was dran. Und von daher auch jetzt gerade, mit diesen enormen Vibrationen, die da unterwegs sind, die ganze Virusgeschichte und Impfgeschichte und jetzt die Kriegsgeschichte. Und das vibriert ja überall. Und es vibriert ja auch in jeder unserer Zellen auf seine Art. Und es motiviert in alle möglichen Richtungen. Und da wird wie so ein Brennstoff mitgeliefert. Wenn ich dir zuhöre, da fühlt sich vieles sehr bekannt an, was jetzt auch einfach daran liegt, dass ich auch im Menschwesen jemand bin, die seit der Kindheit durch Musik und Tanz die traumatisierenden Einflüsse kompensiert hat. Dadurch werden ganz bestimmte Botschaften durch den Wirbelsäulenkanal gelenkt und dadurch wird im Kleinhirn habe dann sehr viel gelernt, was da eigentlich tatsächlich abgegangen ist. Sehr viel gelernt durchs Tibetan-Palsing und auch in den letzten 20 Jahren noch durch die neurologischen Erkenntnisse der neuen Traumatherapie. Das ist eine ganz tolle Medizin, ja, die wir früh rausgefunden haben, die total geholfen hat und die tatsächlich, was einfach passiert ist, dass die innere Bilderwelt, die wird dadurch größer. Die Traumwelt, die von der ganz viel normalerweise nur im Schlafzustand stattfindet, die steht auch voll im Wachzustand zur Verfügung. Ich mache das jetzt kurz. Ja? Weil das könnte mehrere Abende füllendes Programm, wie sich Bewegung, Tanz, Musik aufs Kleinhirn und auf dessen Fähigkeit in der Bilder- und Traumwelt sich zurechtzufinden und damit auch in der Visionswelt und im Einfühlen ins Schwingungsfeld der Gefühle von allem, was um einen rum ist. So, jetzt ist das offensichtlich dein Weg gewesen und ist dein Weg. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, was meinst du denn, was da jetzt abgeglichen werden müsste? Und du sagst, diese Innenwelt, diese große Innenwelt, die ist nie mit der Außenwelt abgeglichen worden. Muss da was abgeglichen werden jetzt? Was ist das für eine Idee? Wo kommt das her? Weil das klingt ein bisschen nach, da ist ein Stress, was zu machen, was nicht geht oder so. Da bin ich nicht sicher, wie du das meinst.
Ja, ich bin halt so, also ich war immer in so einer gefährlichen Außenwelt. Also es hat sich für mich immer als Gefahr dargestellt. Wenn ich mich zeige, dann werde ich abgelehnt. Und so bin ich halt mit meinem Mann zusammengekommen, habe die Kinder bekommen und ich habe auch in dieser ganzen Entwicklung die ganze Zeit wie so halb dicht gehalten. Meinen Kindern ganz viel gezeigt, aber ich musste das alles immer unter so einem Mantel halten. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig gestresst, weil ich die ganze Zeit meine Liebe eigentlich auf eine ganz andere Art zeigen, also wirklich auch nach außen bringen wollte.
Können wir den Mantel jetzt so als Experiment, auch in der Rückschau, können wir den Mantel jetzt noch einfach mal wegnehmen? Was wäre denn da Schlimmes passiert? Wäre da was Schlimmes passiert?
Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das hat sich dadurch...
Zu dem Zeitpunkt konnte es auch nicht anders sein.
Ja. Zu dem Zeitpunkt konnte das nicht anders sein, weil es war überlagert von... Ich hatte ganz schlimme Ängste, mein Nervensystem. Also ich habe so schlimme Ängste entwickelt, dass mein Parasympathikus war sozusagen... tot. Ich musste Tabletten nehmen, alles Mögliche. Also da in mir gab es irgendwie Zeichen, du darfst dich nicht zeigen, du darfst es nicht, du darfst es nicht. Und das hat mich halt so lange gefangen genommen. Aber ich merke jetzt gerade immer mehr, dass ich das wirklich den Mantel jetzt eigentlich nicht mehr trage. Und dass ich dadurch in ganz tiefe Verbindungen komme mit meinen Kindern, auch mit meinem Ex-Mann und genau. Ja.
Ich spüre dich stark und deutlich. Du bist stark verbunden, jetzt gerade. Ist auch in deinen Augen zu sehen. Und weißt du, du hast auch einfach eine Fähigkeit entwickelt, die oft die einfach unvermeidbar war, zu entwickeln, gerade durch frühe traumatisierende Einflüsse entsteht auch oft eine Fähigkeit, dass wir bewusst werden, dass wir dissoziieren. Dissoziation ist ja normalerweise einfach, die Leute gehen in eine Dissoziation, wissen das nicht. Ja? Und im Laufe der Zeit hast du auch die Fähigkeit entwickelt, du wusstest das. Und dann kommt obendrauf auf den ganzen Schlamassel noch das Gefühl, du weißt, siehst, spürst, du hältst da was zurück, du deckst da immer was drüber, du bist nicht wirklich richtig 100% authentisch und so weiter. Und da hängen ein paar Urteile drin, die dann da allerdings auch als Urteil in dem Sinne gar nicht hingehören. Denn dein System hat die ganze Zeit einen unglaublich guten Job für dich auch geregelt. Und ein beobachtender Teil wurde früh ausgebildet und konnte das sehen und lernen. Und jetzt, was jetzt dran ist, ist, dass das alles einfach im Fließen schrittweise, dass sich das in seinem eigenen Tempo fließend darstellen und weiterentwickeln, weiter abwickeln kann und darf. Und das macht's auch. Du musst da nicht jetzt was Bestimmtes machen. Hm. Ja, das zu sehen, das ist Meditation. Alles zu sehen, wie es ist, wenn es auftaucht, gerade jetzt. Ja, das ist, was Meditation eigentlich ist. Hm. Gewahr zu sein, zu bezeugen. Und denn wenn du merkst, du kollidierst, wenn wir kollidieren, gibt's eine Reibung, da gibt's ein Urteil. Irgendwas muss anders sein. Dann ein zweites Mal hingucken, Moment, stimmt das? Muss hier irgendwas anders sein? Ja? Mhm. Und ein, ja, weißt du, ein Empfinden, dass vielleicht, es ist immer noch, es ist ja schon viel näher in der Begegnung und da ist ein Ahnen, das ist noch nicht 100% verschmolzen. Ja, das gehört auch mit dazu. Das ist aber kein Indikator, dass irgendwas verkehrt läuft. Ja? Ah, ja, das, ja, so fließend das Inner, lass das innerlich tanzen, so wie es das von alleine tut. Und du bezeugst, du bist wach und aufmerksam und verfügbar für diesen Prozess. Der läuft, der Prozess. Das ist einfach, das Nervensystem macht es jetzt.
Ja. Ja, das ist so, so schön, so ein bisschen einfach so ein Schulterklopfen zu hören. Irgendwie.
Jo, oh, absolut. Geh ja. Weiter. Hast sowas von gut gemacht bis hierhin. Sowieso. Sonst wärst du ja auch jetzt nicht mehr da, ne? Und guck dich an. Strahlend und schön. Okay. Okay, für heute an der Stelle. Ja. Seht, jetzt kommen Chatfragen rein. Ich schiele da hinten mal auf meine Uhr. Ja, okay. Ja. Okay. Okay, ich gehe der Reihenfolge nach. Ein spiritueller Lehrer sagte, wenn man Psychopharmaka nimmt, ist Erwachen nicht möglich. Trotz langem spirituellen Weg leide ich unter Depression und nehme jetzt Tabletten. Und jetzt? Okay. Das kam aus YouTube und soweit ich sehe, ist der Name Bar. Hallo Bar. Um, wenn man Psychopharmaka nimmt, ist Erwachen nicht möglich. Ich brauche dafür einen Moment. Ich bin Menschen auf Psychopharmaka mehr als oft begegnet. Ich habe Informationen aus der tibetischen Pulsarbeit und anderen Heilverfahren, bin allerdings nicht vollumfänglich geschult, wie jetzt genau sich welche Chemikalien auf welche Art auf die Psyche auswirken. Und ich denke, dass das auch nicht notwendig ist, das genau zu wissen, wie sich welche Chemikalien auf die Psyche auswirken und was hat das jetzt mit Erwachen zu tun. Ich kann nachvollziehen, warum ein anderer Lehrer so etwas gesagt hat, wenn man den Geist oder die Psyche mit Substanzen irgendwie beeinflusst, ist es vielleicht wahrscheinlich etwas schwieriger, in reine Klarheit zu gelangen. Jetzt ist aber, wenn ich mich da tiefer rein versetze und hinspüre, alles, was wir einnehmen können, Nahrung, Medizin, Tabletten, Psychopharmaka und auch alle anderen Praktiken, inklusive alternative Heilverfahren, alles, was mit dem Körper-Geist-Apparat ansetzt und den beeinflusst, Nervensystem beeinflusst, hat mit dem zu tun, was kommt und geht. Es ist ein relatives Beeinflussen des Nervensystems. Das, was Erwachen genannt wird, hat damit nichts zu tun. Ich habe früher auch mal irgendwann gehört, wenn du diese und jene Methode richtig anwendest, führt das zur Erleuchtung. Das ist auch nicht wahr. Es geht nicht. Weil du schon erwacht bist, vor, während, nach Tabletten. Ob das jeweilige Nervensystem von uns eine Erfahrung machen kann, die dem jemand in dir, der diese Frage stellt, die den überzeugen kann, dass du schon erwacht bist, das ist ein anderes Ding. Also aus einer Sicht von Wahrheit stimmt das meiner Ansicht nach nicht. Ich weiß jetzt aus persönlicher Erfahrung nicht, wie weit ein Antidepressiva vernebeln, benebeln oder so. Wenn du auf dem Weg bist, auf dem spirituellen Weg, wenn du innerlich forschst, dann kann dein innerer Zeuge, dein Beobachten, auch beobachten und bezeugen, wie verändert sich deine Gemütszustände mit Hilfe der Substanzen. Das, was bezeugt, das ist viel näher am Erwachen als all die anderen Reaktionen. Wenn du aufgrund von einer chemischen, wie heißt Imbalance auf Deutsch, Chemical Imbalance, wenn du aufgrund von einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn an Depression leidest, das muss sogar dann mit Substanzen, mit Medizin, mit Medikamenten geregelt werden. Und da kenne ich auch ein paar Menschen, die Antidepressiva nehmen. Ich weiß jetzt nicht, welche Art deine sind und ich kenne mich auch mit den Namen dieser Mittel nicht aus, weiß ich nicht auswendig, die seit Jahren zur Regulation dieser chemischen Nichtbalanciertheit im Hirn Medikamente nehmen und die sind voll wach auf dem spirituellen Weg. So. Jetzt ist das, um das ganz klar individuell zu beantworten, das kann im Grunde nur jemand machen, der deine genaue Diagnose und die Mittel kennt und die Auswirkungen der Mittel. Aber grundsätzlich steht dem nichts im Weg. Dein Nervensystem wird der Wirkung von den Medikamenten ausgesetzt, was zunächst mal ja auch helfen soll, dein System runter zu beruhigen. Du kannst auch das beobachten und bezeugen. Dass du grundsätzlich nicht erwachen kannst, das kann ich nicht sehen, dass das wahr wäre. Welche individuellen Erfahrungen du damit machst, das kannst dann wiederum nur du mitteilen. Und wenn dich sehr beunruhigt, dann kannst du dich ja auch umschauen, was es für alternative andere Methoden gibt, auch zum Beispiel mit Depressionen zu arbeiten. Aber zunächst mal alle diese Pauschalformeln, die sind immer in Frage zu stellen, weil das alles, was mit Erwachen zu tun hat, mit Realisation von Wahrheit zu tun hat, dass es nicht das Ergebnis einer Ursache ist, passt nicht in irgendeine Formel. Okay. Ich hoffe, dass dir das zunächst mal als Antwort weiterhilft. Augenblick, ich habe dein Handzeichen gesehen und ich habe noch eins aus dem Chat. Wie werde ich das Suchen wieder los? Inga hat gefragt, wie werde ich das Suchen wieder los? Es ist wie ein Suchtverhalten. Was kann ich da machen? Gut zu erkennen, dass es eine Sucht geworden ist. Und das, was das sieht, dass die Suche, das ewige Suchen, eine Sucht geworden ist. Die Instanz, die das erkennen kann, die kann auch verstehen. Verstehen ist auch wichtig. Die kann auch verstehen, dass alle Suchtmuster, die folgen einem bestimmten Programm. Und das Programm heißt: Wenn ich's mache, nehme, schlucke, tue, das tut mir nicht gut. Und wenn ich's nicht mache, nehme, schlucke, tue, es tut mir auch nicht gut. Und das sieht aus wie ein Kreislauf, den man nicht durchbrechen kann. Und diese ganze Glaube, wenn ich das mache, tut's mir nicht gut. Und wenn ich's nicht mache, tut's mir auch nicht gut. Das ganze Ding ist nicht wahr. Es ist eine Selbstvorspiegelung, eine Selbstbenebelung und eine Verleugnung. Und im Grunde braucht es ein simples Stopp. Und das Stopp muss 100% sein. Das ist das Ding, 99,9% funktioniert nicht an der Stelle. Stopp. Komplett innehalten. Ohne zu wissen, wie das geht, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Radikal. Stopp. Das ist tatsächlich alles. Denn jetzt nach einer Lösung zu suchen, wie man dieses Suchtverhalten los wird, das ist ja wieder genau das Gleiche. Ja, da geht die Spirale weiter und die geht nach unten. In dem Erkennen, das ist mein Suchtverhalten, und wenn du dann auch noch verstehen kannst, dass das die eine Version, die andere Version davon, dass das beides Quatsch ist, stopp. Nicht Hü und nicht Hot. Und sehen, was von allein passiert, als Leben durch dich. Und dann kann deine Reaktion zu dem, was von allein passiert, dann wird es authentisch. Dann verschwindet diese Frage, wie höre ich denn die Suche auf? Viel Glück! Und dann haben wir Ramona. Hallo, ich habe den Eindruck, dass ich nie vom gesamten Augenblick getrennt bin. Ich habe das Gefühl, es geschieht nichts. Niemand begegnet sich, niemand bezieht sich. Nur das Ganze für niemand. Magst du da was dazu sagen? Niemand begegnet sich, niemand bezieht sich, nur das Ganze für niemand. An der Stelle kann ich die Worte nicht so gut nachvollziehen. Ich habe den Eindruck, dass ich nie vom gesamten Augenblick getrennt bin. Stimmt. Sind wir alle nicht? Ich habe das Gefühl, es geschieht nichts. Niemand begegnet sich, niemand bezieht sich. Bei dieser Frage jetzt, das ist das erste Mal mit dem Chat, da ist es für mich ein bisschen schwierig. Philosophisch kann ich das nicht beantworten. Das ist eine Frage, die scheint aus einer Größe und Tiefe zu kommen. Und dadurch, dass ich dich jetzt nicht sehen kann, ja, ich spüre über deinen Namen zu dir hin, Ramona, das fällt mir schwer. Das bin ich bin es auch nicht gewohnt. Ich habe das noch nicht geübt, auf die Chatfragen zu antworten, ohne die Menschen zu sehen. Ich antworte auf den Fragesteller, auch auf dessen Schwingungspräsenz, und natürlich, wenn ich den sehen kann, ist das ist dann leichter für mich. Es klingt wie eine tiefe Realisation von dem, was im Sanskrit wird es Shunyata genannt, Shunya, Shunyata, die reine Leere, die Nichtzeit. Und da ich dich nicht sehen kann, nicht in so einen Schwingungsaustausch in dem Sinne mit dir eintreten kann. Es kann auch sein, dass das jetzt einfach nur spirituelle Philosophie ist, die dein spiritueller Mind irgendwie verstanden hat. Das sind wahre Worte. Nichts bezieht sich mit irgendwas. Das stimmt. Es ist allerdings nicht ein Ausdruck einer, es ist weder eine verklärte Lehre noch eine langweilige Lehre dahinter. Und ob deine Einsicht jetzt tatsächlich den dualen Raum überwunden hat, das vermag ich, während ich hier sitze und deine Frage nur durchs Lesen kenne, vermag ich nicht zu sagen. Wenn es aus der Dualität kommt, wenn es da noch verhakt ist, dann sprichst du von einem Nichts, was das Gegenteil von einem Etwas ist. Dann wäre das das, was der Mind im Allgemeinen langweilig oder so findet. Und aus Sicht der ganzen großen oder auch objektiven Wahrheit, ja, da ist immer am besten, wenn man überhaupt gar nichts sagt. Das ist das Zutreffendste. Und es stimmt, es gibt keinen anderen. Und insofern gibt es auch kein Beziehen von einem zum anderen. Und doch müssen wir alle in der menschlichen Inkarnation durch alle diese geistigen und körperlichen Einschränkungen durch und alle diese in der Dualität verankerten Sachen lernen, um das dann zu überwinden. Das ist jetzt so gut wie möglich, was ich zu den Worten, die ich von dir gelesen habe, sagen kann. Okay. Und nur das, hier ist es nochmal, nur das Ganze für niemand, das klingt ja wie ein Witz. Und vielleicht ist es in dir die Realisation vom universellen kosmischen Witz. Und vielleicht ist es auch das eben nur spirituelle Weisheit, die du gehört hast und quasi verstehst, aber die noch nicht ganz sich wirklich erklärt hat. Das kann ich nicht sagen. Das Ganze für niemand, ja, stimmt. Und doch sind wir alle hier als individuelle Jemands auch und tauschen uns aus darüber, im Grunde, wie wir am besten verschwinden können. Es gibt eine wunderbare Unterweisung im tibetischen Buddhismus. Stirb zuerst und sei wirklich tot. Und dann mach, was du willst. Viel Spaß. Pfum. Da war noch ein Handzeichen, während ich Chatfragen beantwortet habe. Ja?
Ich wollte nur der Bar anbieten, dass sie mich mal kontaktiert, weil ich 20 Jahre Psychopharmaka genommen habe. Wenn sie. Oh. Ich will keine Ratschläge geben, aber einfach meine Erfahrung. Gut. Ich weiß nicht, wie wir das machen können, dass sie.
Weiß ich auch nicht, aber.
Hier steht meine Adresse in meinem Fensterchen.
Genau.
Ja.
Gutes Angebot. Und bestätigt ja dann auch auf eine Art mein Ansatz, ne? Es steht nicht im Weg. Nicht wirklich. Das ist, wobei eben der, der Umkehrschluss, wenn jetzt irgendeiner hingeht und sagt, ach, ich tue mir jetzt alle möglichen Popper und Aufheller und was nicht, Stimmungs, dies, das und jenes, macht ja alles nichts, kann ja trotzdem erleuchtet werden. So, das wird auch nicht stimmen und wird auch nicht funktionieren. Jetzt gibt's hier noch weitere Kommentare. Da ist Bar, vielen Dank. Ich kann in Wildenweg auch nicht mehr verlassen. Du hast mir sehr geholfen. Und Inga, danke für die Antwort. Gee, this 74 Bremen Nord. Das sind ja witzige Namen. Dankeschön, liebe Adima. Du hast mir den Schlüssel gegeben. Nicht nur für die spirituelle Sucht, sondern auch die weltliche. Cool. Wenn das funktioniert und das ist der Schlüssel, und da sage ich noch dazu, im Nervensystemapparat aus der Sicht von der tibetischen Pulsheilung, organisch hat das was zu tun mit der Gallenblase. Die Gallenblasenfrequenz und die Art, wie die Gallenblase spricht und denkt, weil jedes Organ in uns spricht, denkt, fühlt, hat ein Präsenzbewusstsein und so weiter. Diese Frequenz gaukelt vor, dass man entweder das immer machen muss, aber es tut nicht gut, oder wenn man es lässt, tut es auch nicht gut, und dann dreht sich das im Kreis. Die Aufgabe, die die Frequenz hat im System, ist uns als jemand jeden Morgen neu erstehen zu lassen, dass wir hinter unserem Namen eine Geschichte vorfinden. Das Suchtmuster ist an sich das Muster, was das Du in dir, den, ich mache Anführungszeichen, den Ego-jemand am Laufen hält. Und das ist, wonach du im Grunde gefragt hast. Wenn du die Sucht aufgibst, dann ist Ende Gelände mit dem Geschichtenbesitzer. Es ist das Grundmuster, und die Aufgabe von der Gallenblasenfrequenz ist, jeden Morgen, wenn dir dein Name wieder einfällt und was du heute auf dem Terminplan hast und wo du jetzt gleich hin musst und was du tun sollst, diese Verbindungen herzustellen. Und der Preis, den wir dafür zahlen, das ist ja eine praktische Einrichtung, ist, dass wir eben auch als Ich-Person, als Geschichtenbesitzer identifiziert sind. Und der Klebstoff, der löst sich, indem wir dieses Suchtverhalten durchblicken und das bleiben lassen. So, war jetzt noch eine kleine Gallenblasenbeschreibung. Vielleicht ist es sogar relevant für den Fragesteller, weil sich meistens auch die Sachen gerade über den Körper dann mit ausdrücken. Ich scroll noch mal gerade durch den Chat. Bin am Notebook, das heißt, das Fenster, ich kann es gut lesen, aber das Fenster ist relativ klein. Nö, die haben wir alle gehabt. Gut. Und genau jetzt nirgendwo hin müssen. Keine Fragen erfinden müssen und keine Fragen und keine Berichte unterdrücken müssen. Spüren in die Mitte des Moments. hat Papaji gesagt, du willst frei sein, du suchst nach Freiheit, guck genau in die Mitte des Moments. Da ist Freiheit. Immer. Immer habe ich jetzt angefügt, das war nicht Teil von seinem Zitat. Genau das jetzt hier und in der Bereitschaft, wach, aufmerksam, verfügbar hier zu sein, 100%. Hier ist noch was reingekommen von Bremen Nord. Das war das mit der Sucht und der Gallenblase. Danke nochmal für die Gallenblasenerklärung. Da schließt sich bei mir jetzt ein Kreis des Verstehens. Ich heiße übrigens Dennis und bin dir gerade unendlich dankbar. Fühlt sich gerade an, als wenn das der Missing Link war. Und dann 4 Smiley mit Herzchenaugen. Dennis, die Freude sprudelt rüber. Danke. Danke für die Mitteilung. Es ist eine interessante Erfahrung, in dem Zooming auf diesen Livestream laufen zu haben und dann kommt von dort auch Input. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich spüre diesen erweiterten Raum. Im Zoom sind ja auch ein paar unsichtbare, kameraunsichtbare Teilnehmer und doch ist da nochmal ein Unterschied in der Wahrnehmung für mich und mit der Teilnahme über den Chat. Sobald es emotional ist, dann ist es für mich leichter, diesen Menschen auch zu fühlen. Am liebsten habe ich, wenn ich euch sehen und hören kann. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Es ist auch okay, die Kamera auszulassen oder eben über das YouTube reinzukommen. Und in das erweiterte Feld hineinzuspüren, alle, die teilnehmen, im Hiersein, in der Verbindung. Sobald Verbindung als solche tatsächlich geschieht, verschwindest du. kommt vor bei großen Massenveranstaltungen, Fußball-WM, so diese Art Riesenveranstaltung, dass die Masse Menschen in etwas hineinfallen, das nennen die Journalisten dann oft das ekstatische Wir-Gefühl, ja? Wenn die Energie so hoch geht und auf einmal fällt die gesamte Masse Menschen, die da versammelt sind, in so ein ekstatisches Miteinander teilen und auch gewahr sein, dass die meisten anderen sich auch gerade so fühlen. Das wird dann das Wir-Gefühl genannt. Es ist ein ganz falsches Wort. Weil was im Grunde passiert, ist, dass alle verschwinden. In dem ekstatischen High. Im Grunde ist es ein ekstatisches, wir sind alle nicht mehr da. Es ist auch eine Form von Einseinsbewusstsein. Passiert bei Konzerten oder bei Sportveranstaltungen. Oft und gern im Zusammenhang mit Musik. In sexuelle, spirituelle, religiöse Ekstasen, das ist alles der gleiche Mechanismus, in dem das Du in dir verschwindet. Deswegen finden wir die Zustände so gut. Und wenn das Du in dir da ist und sich identifiziert, Boss zu spielen, irgendwas unter Kontrolle halten zu müssen, irgendwas bewirken zu wollen, irgendwas richtig oder falsch machen zu können, dann tritt die große Verwirrung ein. In Schockzuständen, Menschen, die so gerade im ganz hoch aufgedrehten Adrenalinschock sind, weil jemand ist so gerade beinahe in ein Auto reingelaufen zum Beispiel. Ja? Menschen in Schockzuständen, die sind 100% jetzt hier. Ist das Gleiche passiert. Das Du in dir verschwindet. Der Geschichtenbesitzer, der Macher, der Tour, der Andershabenwoller. Ist alles ausgeschaltet. Sowohl in Schockzuständen als auch in sexuellen, spirituellen, religiösen und sonstigen Ekstasen. Das ist, was passiert. Und erlöst uns von dem falschen Erwartungen, dass Licht sein, frei sein, friedvoll sein, dass das irgendwie ein Ergebnis einer Ursache wäre. Auf einmal bist du einfach hier. Es ist ganz einfach und ganz nah. Und da ist noch eine Frage, noch ein Thema reingekommen. Lüne Fritz, es fühlt sich gerade an, als würde unglaublich viel Lebensenergie strömen oder strömen wollen. Gleichzeitig hat es was von gelähmt sein. Wie in einer Schamblase sitzend und sich eigentlich keinen Schritt mehr machen trauend. Das ist eine gute Beschreibung von so ein bisschen wie einen Fuß auf dem Gas und den anderen auf der Bremse. Und es ist der Effekt von natürlicher Lebendigkeit, die pulsiert und schwingt und tanzt und blubbert und sich ausdrückt und die runtergedrückt wird, klein gehalten wird von den ganzen Trancen, die wir gelernt haben, den ganzen Hypnosen, die wir gelernt haben über uns und wie wir zu sein hätten. Kulturelle Trance und familiäre und geschlechtsmäßige und alle diese Geschichten über dich und dein Dasein. Und dann wird dieses natürliche, sprudelnde, übrigens auch auf seine Weise alterslose, lebendig sein, es wird dann eingezwängt in eine Unnatürlichkeit. Die Unnatürlichkeit heißt offiziell normal. Also es ist ein ganz großes Thema, was du da beschreibst. Und in dem Häutungsprozess, in dem Prozess, wo wir das Falsche ablegen, wo wir uns aus den konditionierten Lügen rauslösen, in dem Prozess, da kommt es öfter mal vor, dass man das genau diese Beobachtung macht. Da ist diese sprudelnde Lebendigkeit, die ganze Energie und gleichzeitig wie ein Gott, lieber Gott. Yep. Ich habe es gerade nochmal mitgefühlt. Ja, wie ein eingesperrt sein, gelähmt sein. Und die es ist übrigens der Indikator, wenn Scham verbunden ist mit dieser Art Totallähmung. Das allein beweist schon, dass die Scham an eine Geschichte gebunden ist, die nicht wahr ist. Wenn wir aus uns, aus unserem mitfühlenden Sein heraus in irgendeinem Moment realisieren, dass wir ins Fettnäpfchen getreten sind oder echt mal neben die Spur gelaufen sind, oder uns völlig daneben aufgeführt haben, wenn das aus dem mitfühlenden Herzen kommt, könnte man auch sagen, ich schäme mich ein bisschen, wie ich mich da aufgeführt habe. Das bleibt aber in der Lebendigkeit. Ich erwähne das, weil ich glaube, dass wir dieses ganze Thema, dass wir das alle sehr gut kennen. Es gibt durchaus eine sozusagen ein mitfühlendes Schämen. Das ist aber nicht das, was da gerade beschrieben worden ist. Diese lähmende Scham, das sind aufgezwungene Geschichten, die alle nicht wahr sind. Und es kann sein und ist dann in dem Moment so, dass man beobachtend beides wahrnimmt. Der Fuß auf dem Gas, der Fuß auf der Bremse. Da ist das gerade die Einladungskarte ins Jetzt. Das kann so lange so sein, bis der Fuß auf der Bremse sich von alleine löst. Und auch der auf dem Gas. Weil du musst auch das Gas geben gar nicht machen. Das Leben kommt durch dich durchgeflossen und gesprudelt. Genauso wie es gerade ist. Und dein Job ist dafür, zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, das war Lüne, Fritz. Ich wünsche dir viel Glück dafür. Und natürlich kann man auch gerade an den Schamthemen, wenn die sehr festgebacken sind und so, kann man auch individuell noch ein bisschen tiefer mitarbeiten. Das ist auch wieder was, wo es für mich hilfreicher und leichter fällt, wenn ich die Leute dann sehe. In der Gruppe oder im Einzelgespräch, das ist eine Typfrage. Wer sich damit ganz wohl fühlt, seine Themen zu teilen, die wir alle haben, die Themen. Ne? Wunderbar, weil wir teilen an sich, keiner teilt hier irgendwas wirklich, was die anderen nicht kennen würden. Und auch ist es für ganz viele ganz wichtig, in einem individuellen, intimen, beschützten Raum Sachen zu untersuchen. Deswegen mache ich auch Einzelsitzungen, biete das auch online an, weil das ermöglicht, eine Stunde mit dem individuellen Konditionierung und dem Gepäck, was da ist, ganz gezielt zu arbeiten. Der Sudeva, mein Partner, mein Mann, ist Traumatherapeut. Er spricht allerdings nur Englisch. Ich empfehle ihn immer von Herzen gern, weil er gut ist und auch wieder auf seine Weise ein bisschen anders arbeitet. Und wir sind beide auch in der tibetischen Pulsarbeit ausgebildet und lernen das auch und geben das auch weiter. Das fließt auch alles in die individuellen Sitzungen mit ein. Augenlesen machen wir auch online. Da braucht es natürlich ein Augenbild, dann ein Augenfoto. Das ist alles auf der Website. Könnt ihr das finden?
Adima, ich hätte noch eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Zwar hast du irgendwie auch das Geschlecht erwähnt, also die eigene geschlechtliche Zuordnung, da will ich jetzt mal drauf raus. Und zwar, wenn ich so höre, dass heute in den Schulen die Jugendlichen ermutigt werden, ihr Mann oder Frau sein in Frage zu stellen und vielleicht sogar zu ändern, dann bekomme ich immer eine Gänsehaut, aber nicht von Berührung, sondern eher von Grusel. Und mich würde interessieren, wie du das einordnest. Also bin ich einfach zu alt, offen für den Zeitgeist zu sein, oder ist es wirklich eine totale Verunsicherung, die da forciert wird?
Ich habe ähnliche Reaktionen wie du oft. Wenn ich der erschreckenden Oberflächlichkeit, mit der das gehandhabt und durchgeführt wird, begegne, ja, auch gerade hier in Australien, mit Jugendlichen und Familien, wo genügend Geld da ist, um die Kids dann mal eben sich umwandeln zu lassen, ohne überhaupt tiefgreifendere Einsicht oder Prozesse damit hineinzunehmen. Ja, mich gruselt das auch oft. Schlussendlich für die Realisation von wer wir als Buddha-Wesen sind, spielt die geschlechtliche Zuordnung keine Rolle. Die Art und Weise, wie wir unsere persönliche Sexualität ausleben, spielt auch keine Rolle. Ja? Ich bezweifle allerdings stark, dass derart viele junge Menschen heutzutage wirklich alle in den falschen Körper reingeboren worden sind. Ja? Ich hatte durch mein Tänzerdasein früh, also relativ jung im Leben, sehr viel Kontakt mit Homosexuellen und dann auch mit der Travestie-Szene und auch mit ein paar ganz wenigen Individuen, die sehr stark nachvollziehbar und spürbar wirklich im falschen Body gelandet sind in diesem Leben. Und da konnte ich das sehr gut nachvollziehen, unterstützend bejahen. Ich halte das auch für eine Art sehr schwierige, herausfordernde Modewelle. Und wenn wir alle mal so an unsere Teenagerzeit und Pubertätszeit zurückdenken, diese Herausforderung, was ist denn das? Was bin ich denn? Bin ich denn jetzt wirklich, was ist ein Frau sein? Was ist denn Mann sein? Wir sind ja alle beides, ja? Und uns darin zurechtzufinden, uns auszuprobieren, das halte ich alles für wichtig. Aber spontan Entscheidungen von 12-Jährigen oder 10-Jährigen und deren uninformierter Eltern, nur weil das alles erlaubt und möglich ist, das finde ich auch sehr gruselig. Alleine schon wegen des Aufwands für die ganze körperliche Vorbereitung, die Hormone, die genommen werden müssen, die Operationen, die notwendig sind und so weiter. Also kein wirklich einfaches Thema. Die Verschmelzung in die psychische Androgynität hat auch was zu tun mit realisieren, wer man tatsächlich ist. Also die aufgezwungene Rollenverteilung und die Konditionierung, was Frau sein zu sein hätte, das habe ich unterwegs auch verloren, ja, sozusagen. Und da ist, wie habe ich das gerade genannt, ein androgynes Verschmelzen auch in der Psyche und gerade auch jetzt in dem Älterwerden, dieser Body ist eindeutig weiblich und folgt auch den zugehörigen Gesetzmäßigkeiten und seinem Alterungsprozess. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich weltweit mit dem Phänomen zu beschäftigen, aber es ist wohl ein weltweites, was so interpretiert wird, als könnte der Mind eine Wahl treffen. Und das ist diese grundlegende Ignoranz, die hinter dem Ganzen zutage kommt, das ist, wo ich es in Frage stelle. Wer oder was trifft die Entscheidung, ob das angemessen ist oder nicht? Ob das wirklich eine Notwendigkeit ist, die diesem Kernbuddha-Wesen hilft auf seinem Weg. Und ansonsten wäre es ja an der Stelle einfacher und besser, wenn man sich mit Kostümierung und Make-up ausdrückt und mit Rollenspielen. Die Obsession die da ganz offensichtlich mit reingekommen ist. Das ist mir auch bisher ein Rätsel, was das auch über uns als Kollektiv, als Menschheit sagt. Ich sehe das nicht als ein segensreiches Verschmelzen der Geschlechterrolle an. Denn es ist eine andere Aufgabe, in dem einen oder in dem anderen Geschlecht durch dieses Leben zu gehen. Und in der jeweiligen Rolle die andere Rolle auch zu lernen und anzunehmen und das in Balance zu bringen im Innern. Es ist gut, dass du das aufgebracht hast, Deva Setu, und ich teile deine Reaktionen. Oft geht mir das auch so. Und auch wenn ich die ein paar von den auf dem Weg dahin befindlichen Jugendlichen sehe, das ist, da kommen mir die Tränen oder mir bricht das Herz einfach, weil sich das falsch anfühlt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich die alle nicht sehr gut kenne. Also ich habe wenig Einblick in die Hintergrundgeschichte. Ich begegne einfach diesem Wesen da in dem Prozess und habe bisher bei denen ich begegnet bin, nicht den Eindruck, dass das eine wirklich hilfreiche Maßnahme ist. Und dann wiederum im großen Gefüge, das ist, was für diesen Menschen jetzt in dem Leben so passiert. Ja. Ich erinnere mich gerade dran, als Osho über Michael Jackson gesprochen hat in der Buddha-Halle. Ich weiß nicht, ob du da auch da warst. Da hat er unter anderem auch gesagt oder darauf hingewiesen, auf die unglaubliche Intelligenz, die sich durch Michael Jackson ausdrücken würde, darin, dass er all diese Operationen, die Schönheitsoperationen gemacht hat und sich dadurch auch im Außen in ein völlig androgynes Wesen verwandelt hat, weil Osho sagte, dass so, also ich erinnere es so, dass Michael Jackson in seinem letzten Leben diese Erkenntnis hatte, dass er beides ist und das auch in sich in Balance gebracht hat und das äußere Schönheitsideal dann so darzustellen, ein Durchbruchsschritt im Bewusstsein für ihn gewesen ist. Also so erinnere ich das sinngemäß, was Osho damals sagte, als er ihn auch einladen wollte, nach Pune zu kommen und in der Buddha-Halle für uns zu spielen, was ja leider nicht stattgefunden hat. Und das ist ein Beispiel, was auch etwas illustriert, was ich jetzt aus mir heraus nicht ohne weiteres hätte nachvollziehen können. Und ich erwähne es auch, um zu sagen, ich bin da nicht klar, welche Ursprungswurzeln das ganze Phänomen gerade hat. Ich kann nur individuell darauf reagieren, indem ich den Leuten begegne, die das machen oder deren Eltern oder wie auch immer. Und schließe nicht aus. Die Frage mit dem Zeitgeist, das ist ja bloß eine gesellschaftliche Art von Trance. Aber ich schließe nicht aus, dass da auch etwas drin sein kann, was ich gerade nicht sehe. Ja, wobei das auch nicht heißt, dass ich diesen Modewahnsinn, der da abzugehen scheint, also dass das richtig eine Modeerscheinung ist. Wir müssen jetzt alle ein iPhone haben, wir müssen jetzt alle uns mal Geschlechts umwandeln. Ich hätte sagen sollen, ein Smartphone. Sorry. Ja. Beantwortet das das soweit für dich?
Ja, sehr, sehr, sehr gut und intensiv. Und ich denke jetzt gerade an die buddhistische Einstellung, da ist Platz für alle Phänomene und noch unendlich viel mehr Platz auch. Ja.
Ja. Das Kernwesen, umgewandelt oder nicht umgewandelt, wir können ja nur an diesem äußeren Körper irgendwas ändern. Ja. Und von daher stelle ich das auch ebenso sehr in Frage. Das ist Intuition, Instinkt, Gefühl, Antennen, die mir einfach sagen, dass wirklich jemand im falschen Body ist, das ist sehr selten. Und alles andere ist aufgrund von Identifikation mit einer Story. Und dafür würde ich niemanden empfehlen, solche derart aufwendigen OPs und was nicht alles durchzuführen.
Ja.
Mit all den Rollenspielen, die da sind. Und ja, dafür haben wir Platz. Und natürlich auch für die unbewandelten Wesen. Egal in welchem Alter die ihre Entscheidung treffen.
Okay, ja. Danke.
Und in uns allen möge die männliche und die weibliche Kraft sich so vereinen, dass es befreiend wirkt. Das männliche Prinzip ist Meditation und das weibliche ist Liebe. Und ich habe Osho sagen hören, nur indem die beiden sich als zwei Hälften von einem Ganzen begegnen und umschließen und vereinen, nur das kann uns zur vollständigen Befreiung führen, individuell und auch als Menschheit. Und das dürfte und sollte in jedweder körpergeschlechtlichen Ausprägungsform möglich sein. Und das ist, was wir unterstützen. Das ist, warum wir hier sind. Dass wir die Geschichte überwinden, auch die Geschichte von ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin dies, ich bin das, ich bin schwul, ich bin der, 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 der. Es ist für alles Platz hier, in jedem von uns. Es ist erstaunlich. Und jetzt auch Platz und Raum für all diese herausfordernden Schwingungen, die auf dem Planeten gerade so spürbar unterwegs sind. Und ich war gerade dabei zu sagen, übrigens schön, dich auch zu sehen, Nat Lukas. War der Video auch ein Weilchen an. Und ja, jetzt kommen wir zum Ende. Auf die Einzelsitzung habe ich schon hingewiesen. Und mein nächstes Zoom-Treffen, das ist nur Zoom, das wird nicht über YouTube laufen. Die sind am ersten Sonntag im Monat. Und dafür könnt ihr den Zoom-Link bekommen, entweder übers Kontaktform auf meiner Website oder indem ihr euch beim Newsletter eintragt. Ich veröffentliche den Link zu den Meetings im Newsletter. Ich schreibe nochmal eben, das ist mein Name und der von meinem Partner, adimasudeva.com. Geht das zu everyone? Ja, das ist die Website. Da gibt's ins Kontaktformular einfach reinschreiben, ich möchte zum nächsten Meeting kommen. Wenn er das einmal gemacht hat, dann kriegt er die Links dann immer zugeschickt, den von dem Sonntag-Meeting. Und eben solange ich noch in Australien bin, sind diese Meetings Sonntagvormittag um 11. bis Oktober. Dann haben wir einen Move nach England und dann kann ich von England aus senden mit einer Stunde Zeitverschiebung und nicht mehr 7. Also, danke euch. Danke fürs Teilen, danke fürs Satsang. Und auch an die Zuhörer, Zuschauer und Chatschreiber im YouTube. Schönen Tag euch noch. Bis bald.